Scherbokalypse 45. Summertime and the cotton is high.
Nein, ich würde jetzt einfach sagen, und? Heiß bei euch? Ja, bei uns auch. Weißt du so?
Okay. Und? Heiß bei euch?
Ja, es ist heiß bei euch. Es ist Sommer.
Es ist Sommer, ja, Sommer. Und der Sommer bringt uns ja Zeit zum Nachdenken, Zeit zum drüber nachgrübeln, um versuchen mal ein bisschen abzuschalten und diese ganzen technologischen Dinge einfach auf uns einsacken zu lassen. Liebe Zuhörer, ich hoffe, bei euch ist das genauso. Ihr habt ein bisschen Zeit drüber nachzudenken und für das rasante zweite Halbjahr Frische zu tanken und euch zu erholen. Wir beide machen das jedenfalls und wollen heute mal ein bisschen drüber reden, wie wir eigentlich in diesen Schlamassel reingekommen sind. Wir machen jetzt die Scherpokalypse, machen ganz viel IT-Technologie. Wie sind wir beide eigentlich in diesen Strudel reingeraten? Was hat uns bewegt, da reinzugehen? Was hat uns so beeinflusst? Kannst du dich eigentlich noch an den Moment oder sagen wir an einen Punkt erinnern, wo du gesagt hast, hey Mann, da gibt's ja sowas wie Computer und die könnten ja für mich mal bedeutend sein und da möchte ich mehr wissen. Kannst du dich an sowas erinnern?
Ja. Es gab diesen Punkt. Es gab diesen Punkt, wo ich Computer eigentlich nur zum Spielen gebraucht habe, oder? Also diese VC20, diese VC20-Geschichte, den hatte ich zu Hause. Also diesen Commodore Volkscomputer 20 mit dem Dataset, oder? Wo die Programme auf Audiokassetten gespeichert hat. Ja. Und mein Vater hatte eine Werbeagentur, also war Unternehmer und war Besitzer einer Werbeagentur und die hat sich dann diesen allerersten Macintosh, der erste, ja genau, mhm. der erste, da hat er sich ein paar gekauft fürs Geschäft und hatte da die Kosten ein Vermögen, oder? Ich weiß es noch, die waren irgendwie 9.000 Schweizer Franken und irgendwie bekam ich einen. Ich hatte dann einen zu Hause. Dieser Würfel, oder?
Ach, diesen kleinen Würfel, ja. Hm.
Und genau. Und dieser Würfel hatte dann irgendwie, der hatte die Maus und der hatte dieses Programm Apple Paint oder Macintosh Paint, hm. Mac Paint. Mac Paint. Und das hat mich komplett geflasht. Also das war wirklich so. Von diesem Moment an war ich irgendwie hooked. Ich arbeite aus dem Grafischen, hatte eine Lehre als Fotolithograf gemacht und war im grafischen Betrieb und dieser Macintosh war wirklich so ein Quantensprung für mich und der hat sich dann auch im Betrieb, also quasi in der Unternehmung hat sich dann so langsam durchgesetzt und das war so der Moment, oder, wo ich dann irgendwie immer mehr IT-Technik gemacht habe, statt eigentlich mein eigentlicher Beruf und ging dann in die IT. Aber es war definitiv der allererste Macintosh und den habe ich heute noch. Echt? Der läuft noch. Ich habe alle Software im Original und es ist wirklich der allererste, der hat die Unterschriften der Entwickler hinten eingedruckt. Also wenn du die Hülle wegnimmst, dann sind alle Unterschriften der Leute, das sind ungefähr so 100 Unterschriften, die sind alle da.
Wow, da müssen wir mal ein Foto online stellen von sowas Schönem.
Ja, das kann ich gerne mal machen. Für diese Sendung kann ich gerne wieder auseinanderschrauben und das fotografieren. Der wird mal viel wert sein. Ja, also quasi mein Sohn kann der mal gut verkaufen. Oder?
Da werden dann Vaters Sachen verscherbelt.
Genau, der hat das gehortet und jetzt verkauft.
Bares für Rares. Dann gehst du in die deutsche Sendung zu Herrn Lichter und lässt dann mal schätzen. Oh, das ist ja was ganz Tolles. Mm. Ja, oh Gott, ja, da bei mir ist es ein bisschen, also ich bin sogar noch, mit so viel Komfort habe ich nicht angefangen. Also ich kann mich, ich glaube, mich immer erinnern zu können, es gab tatsächlich einen Punkt, wo ich zum ersten Mal überhaupt mit diesem Thema integrierte Schaltkreise und dass es da irgendeine Technik geben wird, die mit Elektronik irgendwas machen wird und dann mit Computern was machen wird. Das lief nämlich irgendwann mal, ich weiß nicht mehr, ein Feature im Fernsehen Und ich kann mich immer noch genau an dieses Bild erinnern, wo sie so einen umgekippten IC-Baustein zeigten. Weißt du, so mit den 2x8 Füßchen nach oben und sagten, dieser Chip wird dann die Welt verändern. Und brachten dann entsprechendes Feature. Und das hat mich echt super beeindruckt. Und da ich immer schon so ein bisschen technisch basteln war, habe ich dann angefangen, ein bisschen zu basteln. Und mein erster Computer, den habe ich mir sozusagen von Grund auf selber gebaut. Das war der Elektor Junior Computer. Elektor gibt es heute immer noch, eine Computerzeitschrift. Elektronikzeitschrift, so muss man es genauer sagen, die immer Bastelanleitung hat, damit du dir elektronisch was zusammenbauen kannst. Also Platine bauen, Bausteine zusammenpacken, löten, schweißen und dann alles selber machen. Das war immer die Sache. Und die hatten dann einen Junior-Computer, das ist übrigens eine holländische, kommt eigentlich aus dem Holland. Im Holland heißt der Elektur mit zwei U hinten dran. Mhm. Und die hatten den Junior-Computer und der basierte auf dem 6502 Mikroprozessor, der später auch in der etwas Varianten im Commodore 64 mit drin war. Und da musste man sich dann die CPU kaufen und dann musste man sich das EEPROM kaufen und konnte dann lernen, wie man das Programm ins EEPROM reinflasht und dann unter der Höhensonne es auch wieder löschen konnte. Und du hast dann nochmal den Aufbau gehabt, wie so diese ganzen, so ein Computer aus Bauteilen besteht. Man musste sich die Platine, konnte man sich selber ätzen. Ich habe mir die dann im Bausatz gekauft. Ich habe das ganze Ding dann zusammengeschraubt. Du hattest dann ein 7-Segment-Display mit 6 oder 8 Anzeigen und eine ganz einfache numerische Tastatur. Wie sieht aus wie der Keyboard-Teil von deiner normalen Computertastatur? Und damit konnte man dann kleine Programme schreiben und konnte das programmieren. Hat aber mal tatsächlich noch den ganzen Grundaufbau eines solchen Computers kennen. Das fand ich damals, also wie üblich bei solchen solchen Bausätzen ist, das Bauen ist eigentlich das Schönste daran, weil eine wirklich vernünftige Verwendung für das Ganze hattest du nachher nicht, weil man musste dann in 6502 Assembler programmieren und das hatte man, wenn man jetzt also nicht wirklich tatsächlich einen konkreten Anwendungsfall hatte, hat man so 2, 3 Musterbeispiele geschrieben und mal ausprobiert, aber dann fehlte tatsächlich irgendwo der reale Verwendungszweck dabei. Ja. Und Aber es war interessant, das mal zu bauen und einfach auch die, also ich wollte ja immer gerne wissen, wie ist sowas aufgebaut, wie funktioniert sowas und was sind so die Bestandteile. Ich habe mir dann auch mal, es gab noch bei uns im dritten Programm, damals also noch so wenig Programme gab es eine Fernsehsendung, die nannte sich Halbleitertechnologie und da wurde mal komplett auf die Grundlagen gegangen, wie eigentlich ein Transistor funktioniert, PNP-Übergang, NPN-Übergang und wie das so funktioniert. Das fand ich immer total faszinierend, rauszukriegen, ach, wie funktioniert das eigentlich? Wie kommen eigentlich diese Schaltkreise dazu, sowas zu machen und sowas zu bauen? Und ich bin jetzt kein Turbo-Elektronik-Bastler, aber so, das habe ich alles hingekriegt. Und insofern hat man noch so ein Grundverständnis, dass man weiß, was eine CPU ist, was ein PROM ist, was so ein Takter ist, was ein 55-Baustein ist und so weiter. Ja, das war so mein erster kleiner Computer. Und der erste richtige Computer, den ich hatte, war der, nicht der PET von Commodore, sondern der CBM 3032. Das war die etwas größere Variante. Der hatte eine Datasette, da hieß die Datasette da eigentlich auch schon.
Ja, Dataset. Die
Kassette zum Einschwecken und hatte, war so ein Komplettgerät, oben der Monitor drauf, so ein grün-schwarzen Monitor. Und damit konnte man dann schon erste kleine Programme betreiben. Und das war dann mein erster Computer, der Commodore 3032. Aber da konnte man keine richtigen Spiele drauf machen, weil das eher halt nur diese Textausgabe hat und das halt diese Blockgrafiken. Ich weiß gar nicht mehr, was ich da alles drauf gemacht habe. Ich glaube, habe dann auch ein bisschen programmiert dabei. Damals gab es ja noch diese wahnsinnig gute Programmiersprache Basic, mit der man dann noch mit Zeilennummern arbeiten konnte und so weiter. Also das war so mein erster Einstieg. Und ja, das waren so die Anfänge. Und du hast ja gesagt, VC20 hattest du.
Ja, genau. Und ich glaube, hier sieht man schön den Unterschied zwischen uns zwei, oder? Dich hat die Technik angesprochen, mich hat der Use Case angesprochen, oder? Für mich war das Spielen wichtig und danach, weil ich so ein bisschen ein grafisches Flair hatte oder quasi ja dieses berufsbedingt oder vielleicht interessebedingt habe ich heute noch, aber genau, dieser Use Case, dieses Zeichnen, dieses, weißt du, da konnte man irgendwie, das war für mich, ich konnte mich da wirklich in eine neue Sphäre bringen. Also der Computer brachte mich wirklich in eine neue Sphäre in meinem Ausdruck und das hat mich dann zuerst interessiert und erst später dann die Technik. Oder? Quasi von da kam ich dann zur Technik, wie geht das, oder?
Ja, mich haben auch immer alle gefragt, also um mich herum, es gab eigentlich nur einen Kumpel, mit dem ich ja auch noch ein Programm geschrieben habe, wir haben ganz viel zusammen gemacht. Aber in der Familie und so weiter haben alle geguckt, was willst du denn damit und ist das so teuer und so weiter. Und ich habe dann tatsächlich auch auf dem CBM 32 habe ich ein grafisches Programm geschrieben. Ich kann mich gut daran erinnern, das war ein Fließband und da hat es auf einer Seite quasi so eine Maschine, die immer Pakete ausgeschmissen hat. Und dann sind die übers Fließband gelaufen und hinten sind in den Karton reingefallen. Und wenn irgendjemand kam, was kannst du dann machen? Da, guck mal, habe ich hier programmiert, schau mal an, hier, da kommen die Kästchen, die fahren von da lang und so weiter, um einfach allen, die was fragen wollten, was ich damit mache, eigentlich zu zeigen, oh, guck mal, da gibt's was Hübsches, kannst du was angucken, guck mal, so tolle Grafiken kannst du damit machen. Aber ich gebe dir recht, mein Ansatz war eher, hey, Use Case, ich bin ja froh, dass ich das machen kann, dass ich damit gucken kann, was alles so geht, ob ich das dann tatsächlich richtig anwenden konnte. Das hat mich damals am Anfang eigentlich noch nicht so interessiert, sondern es war eigentlich eher so die Faszination rauszukriegen, was kann man damit machen, wie funktioniert es, wie kriege ich es zusammengebaut, wie kriege ich es zum Laufen und ja, man hatte damals auch, gab ja eigentlich als Informationsmedium gab es ja nur halt die Standardzeitung, die man hatte, eine Byte gab es ja damals, die amerikanische Zeitschrift, da hat man viel drin gelesen oder halt Elektor oder Hardcore, hat noch mal die Funkschau gelesen. Ja, ich glaube, der erste Computer, wo ich dann tatsächlich auch mit richtig gearbeitet und richtig gemacht, war halt der C64. Mhm. Das war dann, da habe ich dann irgendwann den 3032 habe irgendwann verkauft, weil das war dann, ja, hat man einfach weitergegeben und dann habe ich den C64 gekauft und damit hatte man ja dann eigentlich dann nochmal die nächste Stufe erreicht, weil da gab es dann schon Programme, was du drauf machen konntest, mit denen du dann arbeiten konntest. Und es gab vor allem diese Unmengen von Spielen. Mhm. Und dann habe ich wieder mit meinem Kumpel zusammen, haben wir einen angefangen, der hat sich dann aber richtig reingehängt. Dann gab es ja auch noch die Festplatte, also Quatsch, Festplatte, das Diskettenlaufwerk, 1541.
Genau. Den
entsprechenden Ton. Und dann haben wir ein Programm geschrieben zusammen. Ich auch so, was hätte ich gerne alles für Kommunikation, weil wir wollten uns dann schon, wir hatten ja auch einen Akustikkoppler, mit dem wir uns dann schon ans Telefonnetz ranhängen konnten und dann so erste Bulletin Boards anrufen konnten, um dann mal so erste Möglichkeiten der drahtlosen Kommunikation machen konnten. Und dann wollten wir einfach ein Kommunikationsprogramm haben, was so, wo wir sagen, das sollte richtig cool sein. Wir haben das dann Comterm genannt. Es gibt tatsächlich noch einen kleinen Werbeclip, den ich damals mit meiner Videokamera gedreht habe. Ich werde den mal verlinken. Ich habe den auf YouTube mal so als hingepackt und haben dann angefangen, das zu bauen. Und er hat sich dann hingesetzt und hat das alles programmiert. Und ich habe gesagt, das könnte so sein. Dann haben wir uns das angeguckt. Und dann, weiß ich noch, ging es darum, Kopierschutz auf die Diskette raufzukriegen, weil das war damals natürlich immer so, dass diese Disketten kopiert wurden, da gab es immer Kopierprogramme, mit denen du die Diskette reinlegen konntest und dann gab es Mechanismen, wie man das schützen konnte, indem man den Kopf des Lesegeräts außerhalb des beschreibbaren Bereiches gescannt hat und dann hat der da trotzdem noch was gefunden. Faszinierend, was man da alles machen konnte. Jedenfalls haben wir es dann so weit geschafft, dass wir dieses Programm hatten, haben es tatsächlich auch an eine Firma verkauft, die es dann vertrieben hat. Ich glaube, sie haben 8 Exemplare verkauft. Wir waren da relativ weit vorne ran. Es hat irgendwie keiner so richtig gebraucht, das Programm. Aber wir haben damit ganz gut umgehen können. Und ich habe dann das war auch nochmal auch sehr lustig, wir haben das Akustikkoppler, konnte man anschließen, 300 Baud, faszinierende Geschwindigkeiten damals.
Muss man vielleicht erklären, oder?
300 Baud, ja, ich weiß
nicht. Nein, nicht die Baud, aber was ein Akustikkoppler ist.
Oh ja, stimmt, Akustikkoppler, das war einfach, man hat ein Telefon mit einem Hörer. Und dann
Bakalit-Hörer.
Ja, Bakalit. Ja. Dann hatte man ein Gerät, da hatte man zwei Muscheln drauf, das war der Akustikkoppler und da klemmte man den Hörer oben rein und dann konnte der quasi die Audiosignale in digitale Signale umformen. Das gab immer dieses wunderbare Pfeifen und da gab es diesen Akustikkoppler, der das gemacht hat. Da gab es einen von Epson, ich glaube CX70 hieß der, hat 700 D-Mark gekostet, fasziniert. Den hast du angeschlossen und dann wollten wir unser eigenes Bulletin Board bauen.
Kann ich hier noch was einsagen?
Ja, gerne.
Ich hatte das auch, was man nicht durfte mit dem Akustikkoppler, man durfte nicht Musik hören nebenbei und auch nicht laut sprechen, oder? Weil das die Kommunikation beeinträchtigt hat, oder?
Ja, wobei, ich sag mal so, dieser Epson, der war schon auch seinen Preis wert, weil wenn du da wirklich den Hörer richtig reingepresst hast, war der schon relativ autark.
Dicht. Also, ja, genau. Also ja. Ich hatte einen Akustikkoppler, der das eben nicht
Ja, da gab es
Das
viele.
nicht hatte. Der war, muss man uns immer leise sein. Leise sein.
Ja, das weiß ich auch. War sowieso alles relativ. Nee, wir, dann wollten wir auch ein Bulletin Board machen und da musste man sich ja damals einwählen. Ne? Du kriegst die Telefonnummer und da konntest du dich einwählen. Und dann stellt es die Verbindung her. Diese BBS-Systeme gibt es heute immer noch in Commodore 64-Archiven, kann man die immer noch anschauen. Ich glaube, es hat sogar jemand irgendwie so eine virtuelle Maschine gepackt und du kannst sie tatsächlich heute noch über irgendeine Adresse, kannst du da die heute immer noch ausprobieren.
Ja, Entschuldigung, schnell, das CT-Magazin hatte in jeder Ausgabe auf den hintersten paar Seiten ein Verzeichnis mit allen Telefonnummern, oder dieser Bilderboards.
Ja, klar, da gab es richtig
Ja.
Bücher drüber, wo du dich
Genau.
einwählen konntest, ja.
Und im CT war das immer, die hintersten paar Seiten, oder, waren einfach mit ganz kleiner Schrift, wie so ein Telefonbuch.
Ja.
Genau.
Und dann kam ja, Mikroschrift, genau, die waren immer sofort outgedatet, weil eigentlich durftest du das ja gar nicht. Du durftest ja eigentlich in Deutschland am Telefonnetz damals ja noch gar nichts betreiben. Das war ja alles, wir hatten ja auch keine Stecker, sondern wir hatten ja fest verkabelte Telefone und so weiter. Das war ja, und wenn du eine Steckdose haben wolltest, musst du die bei der Post beantragen. Selbst ein Verlängerungskabel musstest du beantragen und mieten. Das war ja alles ganz streng reguliert. Und wir wollten, wie gesagt, auch so ein BBS-System machen. Das war ja kein Problem. Also Commodore machen, dann sozusagen Software aufgespielt. Und dann musst du den Akustikkoppler anschließen, auch kein Problem, aber das musste dich ja jemand anrufen. Das ging dann so, du rufst dann an, Hörer kommt, du hörst ja schon den Pfeifton, also den Akustikkoppler reindrücken und
Genau.
dann konnte die Verbindung aufgehen. So, das war natürlich ungünstig, weil wenn du dann, weiß ich was, telefonieren wolltest, wolltest du nicht mehr daneben stehen. Also haben wir eine Schaltung gebaut, die in der Lage war, den Userport, das war so die externe Schnittstelle vom C64, mit dem Telefon so zu verbinden, dass wenn das geklingelt hat, der den Impuls genommen hat und über ein Relais quasi den PIN hochgeschaltet hat und der PIN hat dann auf dem Userport eine kleine Software drauf gehabt, die auf geguckt hat, ob der PIN hoch ist und dann hat den Hörer abgehoben. Und das Ding habe ich dann tatsächlich selber gebaut und gelötet und die Platinen geätzt und das haben wir dann zu unserem Terminalprogramm optional mit ausgeliefert. War eine lustige Sache. Also das war so der erste Einstieg in diese drahtlose Kommunikation, wobei da war ein Draht dran, aber es war so diese Telekommunikation. Das war so der Einstieg in den C64. Und dann hatte ich, das muss man auch noch sagen, ein Computer, der mich auch sehr geprägt hat, war der SX64. Das war die Premium-Variante. Der Henkelmann, der erste tragbare Computer. Da war nämlich der C64 in so ein schönes Gehäuse eingebaut und zusätzlich ein kleiner 5 Zoll Farbmonitor. Eine Tastatur war dran und es gab sogar eine Variante, da war auch die VC 1541, die Diskettenlaufwerk mit drin. Und dann konntest du überall hingehen, zwei Joysticks angeschlagen. Wir haben endlos darauf Championship Tennis gespielt. Endlos. Und das war ein schöner Henkelmann. Also den gibt es heute auch noch, bei eBay kriegst du den heute teilweise auch noch mal so für 800, 600 bis 800 €, je nach Erhaltungszustand. Aber ich habe mal alle meine alten Computer, habe ich alle nach und nach dann ausgesondert und wieder verkauft und weggegeben. Ich habe eigentlich keinen von meinen alten Computern mehr.
Ich habe sie alle behalten.
Ja.
Ich habe wirklich hier ein Museum.
Was hast du denn noch? Was war denn dann? Dann hast du ja gesagt, du hast ja dann den Macintosh hast du ja dann noch und
Ja, genau. Und ich habe die, dann habe ich irgendwie diese Newtons.
Hattest du eigentlich auch mal diese bunte Kugel, diese, da gab es da mal eine
Die
iMac-Variante, diese iMac in
iMac,
Farbe?
diese, ja, die habe ich aber nicht behalten. Weil,
Aber hattest du auch mal einen, ja?
Nein.
Ah, hat keinen, das reden.
Nein, nein, nein. Das war schon ziemlich spät, oder? Das war so, als Steve Jobs wieder, ich glaube, das war so, als Steve Jobs wieder zu Apple hineingekommen ist, ja. Nein, aber ich habe die alle behalten. Ich glaube, meinen C64, nein, Entschuldigung, den VC20, den habe ich nicht mehr. Aber ansonsten steht noch so ein Amiga. War auch so
Ah,
ein ganz
500, 1000,
berühmt,
2000,
ja,
welche?
1024 ST Plus.
Ah, okay.
Ja, klar, kann ich heute noch auswendig sagen, oder? Das war der Game-Computer schlechthin, oder?
Ja.
Dazu mal.
Mit diesen Wahnsinnsanimationen von dieser springenden Kugel, ne? Die sich da
Ah, ja,
bewegt.
ganz
Ja.
berühmte Demo, oder?
Hatte ich auch eine Amiga 1000, hatte ich auch.
Raytracing, oder Raytracing war
Ja.
dazu mal die Technologie, um das zu berechnen. Ja, brauchst du es heute auch nicht mehr. Anyway, auf jeden Fall habe ich die behalten. Und
Und pflegst du sie denn auch, dass du sie einmal im Jahr wenigstens einmal anschaltest, um zu sehen, ob noch alles läuft?
ja, vielleicht alle 5 Jahre,
Okay.
wenn ich jetzt fair bin. Nein, aber ich habe so gewisse Dinge habe ich behalten, eben wie diese wie diese Newtons, also da gab es irgendwie zwei, so 130er und 2000er, da bin ich jetzt nicht ganz sicher, die habe ich noch rumliegen.
Und waren das auch so Desktops oder wie sahen die Newtons aus?
Nein, das waren im Prinzip die iPhone-Vorgänger. Die waren so die Vorgänger.
Ach ja, stimmt, ja.
Vor diesen Palms, oder? Von diesen, wie hießen diese Dinge?
Palmtops.
Palmtop, nein, die hießen irgendwas so mit Organisator.
Organizer.
Die hatten so Handschrifterkennung und ja. mit so Stift hast du gearbeitet, oder?
Da hatte ich mal so ein übelst, Zaurus hieß der, hatte ich mal.
Gott. Ja, genau. Ich hatte mal so Palms. Die hatten sich dann durchgesetzt und Apple war da viel früher, oder? Aber das hat sich überhaupt nicht durchgesetzt. Erst später da mit dem iPhone kam diese Technologie wieder irgendwie hoch, oder? Aber die hatten sie und da habe ich irgendwie gespürt, das muss sie vielleicht behalten, oder? Weil das war so, da waren sie viel zu früh. Sie waren auch viel zu früh mit, es gab eine Digitalkamera, so eine Apple-Kamera und auch da waren sie viel zu früh. Die war auch nicht irgendwie wirklich super cool, aber sie war digital und die habe ich auch noch rumliegen, oder? Diese Apple Snapshot oder wie sie hieß, oder? Ja, genau, wie auch immer, Es zeigt sich wieder deutlich, der Use Case war es bei mir. Deswegen habe ich die behalten, weil ich gedacht habe, das ist schon noch Leading Edge, weißt ja. du, die sich nicht durchgesetzt hat. Bei mir ging es dann weiter, dass ich Windows, dieser Windows und auch Novell Server.
Ah, Novell, ja, genau.
Die haben sich so ein bisschen durchgesetzt im Business.
Ja.
Und da kam dann die Integration dieser Mac OS, weiß gar nicht, wie es in Mac OS, wie die früher hießen vor der Version 10. Anyway, auf jeden Fall kam es dann da um die Integration, dieses Apple Talk und so, die Integration in ein Active Directory, wie steuere ich solche Dinge aus? Und das war etwas, das ich irgendwie relativ schnell begriffen hatte und ich war hier in der Schweiz ziemlich unique mit diesem Wissen. Also quasi, ich konnte relativ früh quasi Apple-Geräte oder macOS-Geräte in Domänen reinkicken und da gab es 10.000 Hacks und Box und wie auch immer und ich hatte das irgendwie alle, hatte das so im Griff und da bekam ich so Aufträge von Apple, das zu tun, oder? Mhm. Und ich war da noch so angestellt. Und das war dann so der Moment, wo ich mich dann in Richtung Selbstständigkeit verabschiedet hatte von meinem angestammten Beruf, oder? Und ich hatte dann vor allem für grafische Betriebe, die auf der Verlage, die Windows-Rechner im Einsatz hatten, im administrativen Bereich und im Steuerung der Maschinen und in der Produktion Apple-Geräte hatte und das so ein bisschen vernetzen wollten, das machte ich dann relativ lange, war ich in diesem Bereich tätig.
Da kam ja auch noch an Novell-Netzwerke und dann eine Arknet-Verkabelung mit BNC-Kabel.
Ja, genau.
Das war damals der Standard. Und als dann irgendwelche kamen mit diesen Cut-Kabeln und mit Ethernet, naja, das wird sich irgendwie nicht durchsetzen. Also,
ja, das waren ja auch diese Apple Macintosh, oder? Die hatten ja so Daisy Chain Netzwerk, das war schon dabei, oder? Also quasi 1984, oder? Konnte man die vernetzen? Die hatten quasi ein Netzwerkprotokoll dabei und das war revolutionär, oder? Da weißt du, da bin ich zu meinem Nachbarn, oder? Der hatte so ein 386er PC, irgendwie so eine IBM-Gurke, oder? Weißt du, ich sage, ich kann die zwei vernetzen, weißt du so? Das war Jar-Dropping, oder? Der wusste, wieso vernetzen, weißt du so quasi, wo ist hier der Use Case? Und der Drucker war schon an einem Netzwerk, oder? So ein Nadeldrucker, aber der war über das Netzwerk wurde der angesprochen. Also es war nicht eine serielle Verbindung, sondern war wirklich schon bereits eine Netzwerkverbindung vom allerersten Macintosh her. Also da waren sie wirklich so ein bisschen voraus, oder? Mal abgesehen von der grafischen Benutzeroberfläche, aber das haben sie schon gesehen, oder? Und klar, dann kam dann BNC und diese ganze Daisy-Chain-Gedöns. Aber das war, ja, die Vernetzung von Computern, das ging relativ schnell dann, oder? Das ging dann schnell voran.
Also dann mit diesem Novell, das war auch der Treiber, wo ich das dann mitbekommen habe. Das war dann wirklich relativ zügig. Dann hattest du ja mal diese ganzen Karten, dann musst du ja mal noch Karten kaufen für die PCs. für den Netzwerkanschluss und dann waren da immer noch, wie hießen die auch schon, Router und Hubs oder so weiter. Jedenfalls gab es ja immer noch diese Verteiler, die du einbauen musstest und dann bis hin zu BNC-Abschlusswiderständen, ach, was da alles gab, um dann den Link aufzubauen. Ne?
Ja, genau. Ja, Repeater. Wenn die Kabel zu lang war, irgendwie war es doch nicht.
Ja, ja.
Das ist doch nicht mehr, ja, genau. Ja, anyway. Ja, aber das war so die Geschichte, das wurde mir dann irgendwie zu langweilig, weil ich eben gesehen habe, dass die Leute eigentlich kein bisschen produktiver wurden, oder? Sondern sie haben einfach ihren alltäglichen Mist auf jetzt einfach digital gemacht. Genau. Aber besser wurde es eigentlich nicht. Oder? Und
Du hast einfach ins digitale Netzwerk hochgeladen, ne?
Genau, also ja, der Produktivitätsgewinn war eigentlich irgendwo gar nicht so hoch, oder? Und das begann mich dann immer mehr zu interessieren. Und das war dann auch so mein Absprung in Richtung SharePoint dann irgendwann, oder? Hm. Aber einverstanden, oder? Ja, das war schon. Übrigens fällt mir gerade ein, auf dem Macintosh gab es das erste Excel.
Ah, ja, stimmt.
Das habe ich auch noch. Habe ich Original-Handbücher und Original-Diskette, habe ich noch. Das hieß Multiplan.
Multiplan, ja, genau.
Christoph Multiplan, genau. Das gab es gar nicht unter Windows, also unter DOS. Nee, war das ja noch. Ja. Das gab es dort noch gar nicht. Das kam dann erst später, als Windows 3. irgendwas dann da war, oder? Und das gab einen Multiplan, oder? Also quasi das Excel wurde da für Apple entwickelt. Ich glaube einfach, weil es einfacher war, weil es sehr, sehr grafisch, oder? Weil grafisch die ganzen Schnittstellen oder quasi das Betriebssystem hatte schon diese ganzen UI-Sachen dabei. Es war vermutlich einfacher zu implementieren als auf einem MS-DOS. Maschine. Ja, ja. Und ich meine, das ist eine Erfolgsgeschichte, oder? Geworden, dieses ganze Excel. Also es ist ja ein Standard.
Gut, ja, also ich hatte noch einen etwas steinigeren Weg, bevor ich dann in die PC-Welt drüber ging. Ich habe noch eine Runde ZX80 und CPM eingelegt, weil ich habe während meines Studiums dann angefangen, in einer Firma zu arbeiten, die auch eine Computerabteilung hatte. Und dann habe ich mich natürlich, war man an der Quelle, und konnte dann mit allen möglichen Computern, und wir waren dann so Distributor Zenit, war damals der Top-Lieferant der amerikanischen Streitkräfte, und wir hier in Berlin waren ja Top-Ausrüster dann der amerikanischen Schutzmacht. Damals nannten wir sie übrigens noch Schutzmacht und hatten noch ein sehr positives Verhältnis zu den Amerikanern, insbesondere auch zu den Präsidenten, nur um das mal an dieser Stelle zu sagen. Und wir hatten dann einen Computer, der nannte sich Osborne 1. Mhm. Sagt dir das was?
Na, sag mir nichts.
Osborne 1 war im Grunde genommen das erste Konzept, so wie wir heute Computer kaufen, sowas war der Osborne auch schon. Der Osborne war der erste Schlepptop, nannte man hier, wog 11 Kilo, war ein komplettes Gerät, was du mit an einem Henkel tragen konntest, hatte zwei Diskettenlaufwerke eingebaut, hatte einen 5 Zoll Monitor, Zeichenmonitor drin, Tastatur, du konntest ihn also überall mitnehmen, anschließen und arbeiten, und er kam mit WordStar, mit SuperCalc, mit Turbo Pascal, mit DBase und lief halt unter dem CPM-Betriebssystem. Das heißt, es kam ein, und jetzt kommen wir nämlich genau an den Punkt, hey, was kann ich eigentlich mit diesem Ding machen? Der hatte wirklich dann schon im Vordergrund, das war ein Rechner, den konnte ich überall hin mitnehmen und konnte da meine Texte schreiben, meine Kalkulationen machen und ich konnte meine Datenbanken mit bearbeiten. Und mit dem habe ich dann tatsächlich auch, ich sag mal, das war wahrscheinlich der erste Computer, mit dem ich dann richtig gearbeitet habe während meines Studiums. Ich weiß noch, wir hatten im Hauptstudium, wie heißt das, computergestützte Unternehmensplanung bei meinem Professor, und haben da so ein Hauptseminar gemacht, wo es darum ging, über 8 Jahre über 8 virtuelle Jahre ein Unternehmensplanspiel zu spielen, wo wir dann 4 verschiedene Gruppen hatten, die miteinander dann immer so bestimmte Werte eingeben mussten. Dann wurden die durchgerechnet, dann kriegst du, wie sich die Firmen untereinander entwickelt haben. Also so ein kleines Unternehmensplanspiel. Und wer nach 8 Jahren am besten dastand, hey, der war dann der Große. Und Aufgabe war, nicht nur dieses Spiel zu spielen, sondern gleichzeitig das dahinterliegende Programm zu analysieren, zu sehen, wie das funktioniert. Ich habe mir dann den Spaß gemacht, dieses Programm war jetzt nicht so kompliziert, es war in einer Dynamo-Sprache geschrieben, also es war alles nicht so ganz einfach. Ich habe das dann aber in eine SuperCalc-Tabelle umgesetzt und habe dann einfach mal so, wie man das heute auch mit Excel macht, mal so, was ist, wenn, Kalkulationen durchgeführt, Und nach der vierten Runde habe ich dann meinen Mitspielern mitgeteilt, tut mir leid, aber ihr habt alle verloren. Ich werde das Spiel gewinnen, egal was ihr macht. Weil ich habe mir schon so eine Strategie durchgerechnet und habe das nachher auch gewonnen. Das war schon, da hatte ich dann so den ersten sinnvollen Einsatz, habe dann auch meine Arbeiten da drauf geschrieben und so weiter, Datenbanken gebaut. Und das war ein schöner Osborn 1. Das war schon damals vom Konzept her, hatte der wirklich alles mit drin. War natürlich vom Gewicht her völlig mit 11,5 Kilo, hat es da wirklich was rumgeschleppt. Aber du hattest alles aus einer Box und die Software war gleich mit dabei. Dieses komplette Komplettangebot, sozusagen hier hast du den Rechner, einschalten, loslegen und du kannst damit arbeiten. Und ich sage mal heute noch, das WordStar, was da drauf lief, also für die meisten Textverarbeiter würde mir das heute immer noch ausreichen, an den Funktionalitäten da drin sind. Für die Texte, die ich normalerweise schreibe, die Funktionen würden da immer noch ausreichen. Aber Osborn ist dann relativ schnell pleite gegangen, weil sich das irgendwie dann doch noch, war zu früh wahrscheinlich, hat sie nicht durchgesetzt. Sie haben noch mal so eine Executive Version rausgebracht von dem Ding. Der hatte dann einen amberfarbenen Monitor drauf, auch eine etwas größere Zeichenbreite.
Ja.
Und dann gab es ja noch Alternativen von Kaipro, die hatten auch sowas Ähnliches gebaut und haben dann an, ich glaube, IBM hat auch mal so eine Kiste gebaut, die einen Monitor drin hatte, aber das war alles noch nicht tragbar. Ja, das war dann, und dann kam der Switch dann auf die PC-Ebene und mein Einstieg hieß dann Commodore, weil Commodore ja dann auch die PC-Linie aufgemacht hat. Und wir waren dann hier bei der Firma, der ich gearbeitet habe, der größte Commodore-Händler zeitweise hier in Norddeutschland und haben dann diese PCs, ja, wie du es schon vorhin sagtest, diese ganzen PC-Hobel, das waren halt IBM-kompatible, die hatten halt DOS drauf und hatten dann ihr PC daran, dann meine Diplomarbeit habe ich auf einem geschrieben, auf einem PC-20. Der hatte ein schwarzes Gehäuse. Weißt du, warum der ein schwarzes Gehäuse hatte?
Nein.
Weil er eine 20 Megabyte Festplatte hat und keine 10 Megabyte Festplatte.
Genau.
Das war lustig. Weißt du, Daten, wo du heute sagst, Gott, das passt ja nirgendwo drauf. Ja, und das war so mein Einstieg dann in die PC-Welt. Und wie gesagt, dann kamen Dutzende von PCs, von Zenit und von Toshiba und von Lenovo. Aber dann hat man, einer, der noch zwischendrin war, das war von Phobis mal ein Rechner. Phobis war auch so ein ganz großer Kettenladen, der in Deutschland hier so, massenweise Computer verkauft hat. Das war so.
Ich glaube, in der Schweiz auch.
Das war früher hingegangen, so wie hat man Mediamarkt nur mit Computern, so nach dem Motto. Und, und die brachten dann ein Tower-PC raus, der hatte das OS-Halbe-System drauf, also das IBM-Betriebssystem. IBM. Genau. Und ich habe mir dieses Ding nur deshalb gekauft, weil, und das war 1993 oder 94, in der Größenordnung, weil der über OS2 in der Lage war, sich mit dem IBM Global Network zu verbinden. Und das war das erste große Netzwerk, wo du über IBM Global Network in Internet gehen konntest. Und deswegen habe ich damals einen Computer gekauft über OS2. Das hat auch nur irgendwie 2-3 Monate gedauert. Und dann konntest du auch mit einem PC da reingehen. Aber das war so mein Einstieg. Und das war vom Gerät. Aber danach hat man irgendwie so, habe ich also ehrlich gesagt, die Beziehung zu den PCs, wo du gedacht hast, oh ja, guck mal, mein selbstgebauter Computer hier und der C64, da hat man irgendwie noch so eine emotionale Bindung gehabt. Danach kam eigentlich alles nur noch so PCs, wo du sagst, ja, das sind halt Arbeitsmaschinen, ne? Das nimmst du rein und arbeitest damit. Einer hat noch so ein bisschen, ist noch ein bisschen rausgefallen, das war der Tablet-PC von Asus, von Acer, Entschuldigung, der TravelMate. Vielleicht erinnert sich, das war auch ein klappbarer Rechner, wie heute, da konntest du das Display auch noch drehen. Der hatte Stifteingabe, lief mit dem Windows XP Tablet-PC Betriebssystem, Apple Edition, war so im 2002 war der, glaube ich. Und hat sich damals aber auch nicht, da hatte Microsoft ja schon Stifteingabe. Also ich meine, dieses Konzept hatte Microsoft ja eigentlich schon mal fertig da, auch in Produkte gegossen, aber hat sich dann damals nicht durchgesetzt, weil es einfach krusch zu bedienen war. Und ich weiß aber noch, dass ich auf diesem kleinen Gerät, das ist wirklich, das war, was hat er, ein 10-Zoll-Monitor? Also es war wirklich ein ganz kleines Gerät mit kleiner Festplatte eingebaut, habe ich meine erste SharePoint-Demo gemacht. Auf der ersten SharePoint-Konferenz, die Microsoft in Deutschland gemacht hat, in Fürstenfeldbruck im Jahre 2002 war das, glaube ich, damals noch von den Developern vorgestellt. Und ich habe darauf Anpassungen auf dem SharePoint 2001 gemacht mit, oder 2003, ich weiß nicht mehr genau, 2001 war es, glaube ich, mit damals Frontpage.
Genau.
Auf so einer kleinen Maschine, ja, alles war da drauf. Aber sonst war das, das war so meine, und dann halt, Was ich dann viel gemacht habe, ist, ich habe dann keine fertigen Geräte mehr gekauft, sondern halt so Shuttle-PCs oder irgendwie die Maschinen selber zusammen konfiguriert, ein Gehäuse gekauft,
ja, das
Platine
haben wir auch
rein
ja.
und dann Platten rein und so, wie man es gerade brauchte.
Mhm.
Ja.
Ja, aber du hast schon recht, oder? Die hatten da so ein bisschen ihren Charme verloren, oder? So vor 1990, oder, waren die Computer so, ja, jeder war irgendwie anders, oder? Du musstest deinen Hersteller auswählen für das, was du wolltest. Es ist so, also will ich jetzt irgendwie ein Rennrad, ein Mountainbike oder ein Bahnrad kaufen? Ich musste mich entscheiden für einen Computer, weil die waren unterschiedlich.
Aber völlig, völlig. Ja. Ich weiß noch, bei der eine Kollege, der war völlig fasziniert von Apricot-Computern. Der hatte einen Apricot und der hatte eine Apricot User Group auch schon aufgebaut. Und das war irgendwie, ich habe mich mit diesem Computer nie anfreunden können, aber da hattest du wirklich noch so ganz, ganz spezielle, so, oder Acorn hatten da auch noch so eine Dinger.
Acorn, genau.
Was ist
Acorn.
Alles,
ja, der sah auch aus wie der Commodore 64, diese ja. Acorn Electron hießen die.
Genau, aber wie gesagt, mit den PCs nachher, wie du schon sagst, das waren halt alles IBM-kompatibel, das waren halt irgendwo, du hast geguckt, ja, hat ja die Leistung drauf, ist das okay, ist der Preis günstig und Hauptsache die Schradl läuft irgendwie. Da hattest du jetzt keine so direkte Begeisterung oder so, wo die so nachhaltig geblieben ist, dass du heute sagst, boah, das war aber ein tolles Gerät, so nach dem Motto.
Weißt du, was aber wirklich ein tolles Gerät war, das viele Leute geflasht hatte und nie wirklich so richtig abgehoben war, war diese Next-Geschichte.
Oh, ja, ich kann mich daran erinnern.
Diese Next Cube, oder?
Ja.
Und,
Wobei bei Next gab es ja den Cube, aber es gab ja dann auch das Betriebssystem. Es gab ja auch, das Betriebssystem lief ja auch auf allen möglichen Rechnern. Ne? Das lief ja auch IBM-kompatibel, also auf Intel lief das Next ja, ne?
Mhm.
Da brauchtest du auch keine spezielle Mac-Infrastruktur, wenn ich mich recht erinnere.
Nein, es war ein eigenes Betriebssystem, aber es hat so ein bisschen OS 10 vorgelegt, es war so Unix-basiert.
Ja.
Ich glaube, es war schon, weiß jetzt nicht mehr, auf was es basiert, aber es war so sehr auf grafisch und Animation ausgelegt, oder? Und ja, es war so alles irgendwie designt, weißt du so, alles war schon schwarz und passte schön zusammen und ich glaube Steve Jobs, was er da von Apple ausgeschieden ist, oder?
Ja, der hat es mitgenommen und hat es
dann. Das war total, weißt du so, war alles immer so beeindruckend, oder? Alles von Next war total beeindruckend, oder? Von der Bildschirmauflösung über die Spezifikationen der Rechner, aber er hat sich irgendwie nie durchgesetzt, oder?
Ich habe tatsächlich eine eigene kleine Next-Historie. Das ist unglaublich, aber wahr, weil ich kannte Next überhaupt nicht, weil ich ja damals auch überhaupt keinen Zugang zu dem Macintosh und diesem ganzen Bereich hatte. Ich habe dann aber mal einen Auftrag gekriegt, eine Schulung zu machen für ein Patientendokumentationssystem in einer großen Krankenhausgesellschaft hier in Berlin. Und da sollte ich die Schulung für ein Dokumentationssystem machen, was auf dem Next-Computer entwickelt worden war.
Mhm.
Wo man sich dann auch immer gefragt hat, okay, was war jetzt der tatsächliche Hintergrund, dass das so gemacht wurde? Anyway, ich habe mir das angeguckt, das war also ich war nur als Anwender und sollte das dann halt den Ärzten und den Pflegekräften und die damit arbeiten sollten, dann halt schulen. Und das waren natürlich dann aber auch Infrastrukturen, die da vorhanden waren, die waren alle auf Windows.
Mhm.
Und dann kam das System mit diesem Next-System da rein. Und dann musste man das natürlich jetzt irgendwie auch in die Station und überall hinbringen. Und dann wurden halt Dual-Boot-Systeme angeschafft, die dann, wenn du dann sozusagen deine Patientendokumente hast, dann hast du dein Next-System gebootet. Und wenn du wieder normal arbeiten wolltest, dann hast du dein Windows-System gebootet. Und ja, das hatte so, und dann wurden tatsächlich auch noch Geräte angeschafft, die waren dann OP-Raum geeignet, so nach dem Motto, dann kann ja der Chefarzt, der Chirurg, kann ja gleich mit den blutigen Händen noch schnell an das System gehen und sagen, was er gerade bei diesem Patienten gemacht hat, kann das gleich erfassen. Ich bin tatsächlich durch die OP-Räume mit Hübchen rumgelaufen, um mir anzuschauen, wo die Geräte stehen. Es war ein interessanter Auftrag und hat mir einen ziemlich interessanten Einblick in die Kostenstrukturen und internen Strukturen von so großen Krankenhausgesellschaften gegeben. Das war wirklich beeindruckend. Das System gibt es heute nicht mehr. Und es war eigentlich Von den Anwendern her, ich glaube, den konnte man den Charme und die Faszination eines Next-Systems nur ganz, ganz, ganz minimal erklären. Die haben nur gesagt, so ein Scheiß, warum ist das kein Windows?
Oh, das ist Ja, genau. Ja, aber das war keine Erfolgsgeschichte.
Nein.
Es war eine gute Marketinggeschichte, oder? Weil sie hatten so, das weiß ich noch, die Überlegung von Next war, dass sie das vor allem im Education-Bereich einsetzen. Sie wollten, dass alle Schulen, wollten diese Next-Workstations vor allem in Schulen unterbringen. Und ihre Überlegung war, dass quasi, wenn die Schüler dann zu Leadern werden, dass sie dann auf Next bleiben. Mhm. Und das war so die Überlegung, das erinnere mich noch genau.
Ist es aber nicht so, dass macOS oder das iOS auch noch einen großen Teil von NextOS so mitgeerbt haben oder so? Ist das nicht so, dass es nicht völlig weg ist?
Ja, das glaube ich jetzt nicht. Ich glaube, es gab ja da so einen Schnitt im macOS zwischen der 9 und der 10, oder? Und die 10 war dann ein Unix-Derivat. Basierend auf FreeBSD.
Ja.
Und eben, wie gesagt, ich glaube, das Next OS war eben auch Unix-basiert. Aber ich glaube, das sind so die einzigen Korrelationen, oder? Dass man gesagt hat, wir machen hier einen Schnitt. Und Steve Jobs hat mit Next, mit dem Next-Betriebssystem auch dort schon einen Schnitt gemacht. Aber ich erinnere mich noch, dass zum Beispiel Display PostScript war bei Next, wurde ausgegeben, oder? Also quasi, man konnte in die Darstellung war schon PostScript. Das ist etwas, das macOS dann nicht hatte, oder? Solche Dinge.
Stimmt, ja. Hm. Ja, PostScript, ja. Genau. PostScript. PageMaker, das war auch so ein beeindruckendes.
Das war auch Aldus.
Aldus, ja,
genau.
PageMaker.
Aldus PageMaker, genau.
PageMaker auf den großen Monitoren, wo man dann anfängt, diese großen Monitore zu beschaffen. PageMaker, muss man noch sagen, das war das erste Desktop-Publishing-Programm. Desktop Publishing, ja, das war so ein Begriff wie heute Digital Workplace, weißt du, so total abgegriffen und jeder hatte es, jeder wollte es und keiner konnte es.
Ja, genau. Und ich war natürlich genau in diesem Bereich tätig, oder, wo Desktop Publishing voll reingeschlagen hat, oder? Mhm. Vor Desktop Publishing wurde das entweder von Hand gemacht oder es wurde, also ich würde sagen, 90% der Arbeit wurden von Hand gemacht und 10% wurden mit gigantischen EBV, hieß das, elektronische Bildverarbeitung, oder? Mit elektronischer Bildverarbeitung gemacht, aber das waren noch wirklich Riesendinge, oder? Das war so eigene Kühlräume, wo da irgendwie 5 Schränke standen und das war so millionenschwer und dann kamen diese Macs mit diesem Aldus PageMaker, die dann irgendwo so im Bereich 10.000 Schweizer Franken waren, oder? Und die haben das eingeläutet, was ich heute immer wieder auch in der Sharepocalypse hier immer wieder erwähne, dieses gut genug Qualität haben die gebracht. Dass man mir gesagt hat, oder? Vorher war es nie gut genug, oder? Weil man dafür teuer bezahlt hatte. Und wenn man es selber machen kann, ist gut genug, reicht ja, oder?
Ja.
Und das war eigentlich der Niedergang dieser Branche, oder? Und das ging aber nicht. Das ging nicht 20 Jahre, das ging irgendwie 5 Jahre. Oder? Das war irgendwie 1, 2, 3. Also quasi mein Lehrbetrieb, den gibt es nicht mehr. Braucht es nicht mehr.
Ja.
Und das war wirklich auch so ein Key-Moment in meiner IT-Geschichte, oder wo mir immer wieder bleibt, wenn mir jemand sagt, wir haben genügend Qualität oder wird es immer geben. Weil mein dazumaliger Chef in dem Lehrbetrieb hat mir dann, als ich so die Lehre abgeschlossen hatte, hat er gesagt, hast du gut gemacht? Du bist quasi in der grafischen Branche und du hast einen Beruf gelernt, den wird es immer geben, oder? Du kannst quasi hier arbeiten bis ans Ende deiner Tage, weil solange es irgendwie Nachrichten gibt, wird auch gedruckt. Das hat er gesagt.
Ja. Ja,
genau. Und ich war da total, also ich gab keine Sekunde, das zu hinterfragen, oder? Aber das war seine Ansicht. Und der hat sich komplett geirrt, oder? Und das ist mir so, weißt du so, das ist mir so in Erinnerung geblieben. Und wenn ich sowas höre heute, so quasi etwas ist für immer, oder? Etwas ist unendlich. Und also erinnere ich mich immer wieder an dieses Gespräch mit meinem Chef, oder? In der Lehrzeit hatte ich irgendwie 2 Gespräche mit dem Chef, oder? Zu Beginn und Ende. Und das hat er mir gesagt. Und er lag komplett daneben, oder? Wie auch Bill Gates mit seinen Aussagen, oder? Deswegen bin ich sehr, sehr vorsichtig.
Ja, also DTP hat bei mir insofern auch PageMaker auch so diesen einen Key-Moment hinterlassen, ist, dass es nicht reicht, dass du ein Desktop-Publishing-Programm hast, um gute, qualitativ hochwertige und ansprechend aussehende Drucksachen zu erstellen. Weil du hattest ein technisches Tool, aber wenn du kein Verständnis für Schriften, für grafische Layout hattest, dann hast du einfach entweder nur diese Standardvorlagen genommen, dann sah alles aus wie alles, so nach dem Motto Einheitsbrei, oder es sah einfach scheiße aus. Und du hast auf technisch hohem Niveau echt Scheiße produzieren können. Und das ist aber, das zieht sich aber mittlerweile, das war so das Erste, wo das richtig auffällig war. Und ich denke mir, das zieht sich jetzt immer weiter durch, weil wenn du anguckst, wie wir die Plattform, die wir heute benutzen, was da alles für tolle Möglichkeiten drin sind, und letztlich schickt ihr dann doch noch die Datei wieder per E-Mail, weil es einfach nicht geht oder weil du es nicht machen kannst. Oder wenn du jetzt guckst, mit diesen ganzen Creator-Updates, wo jetzt alle sagen, oh, jetzt können wir alle 3D machen und Wahnsinn und mit Fotos und so weiter. Richtig gut. Entweder lässt es einen Automaten dann völlig machen, dann ist es so von der Stange automatisiert. Aber für bestimmte Fähigkeiten brauchst du noch bestimmte, es gibt bestimmte Grundlagen, die du einfach haben musst, damit du wirklich gut arbeiten musst. Und wenn du diese Grundlagen nicht erarbeitet hast, dann hilft dir auch die Technik bisher, vielleicht Zukunft mit AI und so weiter, vielleicht noch, aber hilft dir die Technik da nicht unbedingt weiter.
Ja, und das wird sich noch akzentuieren, oder? Wenn so in der dritten Dimension, oder? Mit so Virtual Reality und so. Oder Mixed Reality, da werden wahre Augenkrebs. Artige Applikationen auf uns zukommen.
Ja, also, aber wie gesagt, wie du gesagt hast, gut genug, ne?
Gut genug reicht, ja.
Wenn es Erfolg macht, warum denn? Das reicht ja dann, ne? So nach dem Motto, ja. Ich habe noch ein kurze Anmerkung, habe ich noch vergessen, weil das muss ich unbedingt zu dem Osborne noch sagen. Muss ich unbedingt noch zu meinem alten Osborne-Computer sagen. Weil, falls jemand mal in das Computermuseum, das Nixdorf Computermuseum nach Paderborn kommt, da ist ein Osborne 1 ausgestellt. Das habe ich mal auf einem Foto gesehen, das hat mir auch der Kurator damals bestätigt, den ich dann mal per E-Mail angeschrieben hat. Und auf diesem Osborne 1, wenn es dann heute auch noch so ist, liegt auf der Tastatur eine graue Auflage drauf. Und das ist eine Tastaturauflage, auf der die ganzen Shortcuts, Tastatur-Shortcuts für DBase oder Word stehen. Ich weiß nicht, oder WordStar stehen, war eins von beiden. Und diese habe ich angefertigt. Das war nämlich damals bei dir, kam es aus den USA, kam diese Idee rüber und habe gesagt, oh, das müssen wir auch für den deutschen Markt machen. Und dann habe ich mich hingesetzt und weil es auch gerade bei dem DTP-Thema nochmal aufkam, da gab es eigentlich noch kein DTP, sondern ich habe dann also quasi irgendwo im Computer mit einem Zeichenprogramm diese ganzen Buchstaben und Codes eingegeben und habe mir die dann alle ausgedruckt und dann so ein Muster von dieser Schablone genommen und dann alles mit Papier hingeklebt. Und dann haben wir die ganze Vorlage dann zum Drucker gegeben und der hat es dann richtig gesetzt und gedruckt. Also da war noch nichts mit DTP. Aber falls da mal jemand hinkommt, kann ich es angucken. Ja, es gab dann aber tatsächlich, wenn ich das jetzt vielleicht so, um das langsam zum Schluss zu bringen, gab es tatsächlich dann einen Computer, von dem ich eigentlich behaupten möchte, wenn es dann so am Anfang, wie gesagt, technische Faszination, wie ist das alles aufgebaut, bis hin jetzt heute, hey, das Ding ist einfach nur nützlich. Und ist eigentlich eins meiner, das ist seit, wie lange? Seit 6 Jahren mittlerweile schon eigentlich mein täglicher Begleiter.
Weißt du, was iPad. Das ist?
Genau. Also das iPad ist so die Krönung dessen, was ich für mich persönlich so an Usability brauche. Das ist bei mir täglich in Benutzung. Das Ding ist sowas von stabil. Es hat immer noch eine super Akkulaufzeit, obwohl es seit 4 Jahren praktisch jeden Tag rund um die Uhr läuft. Ich nutze es fürs Lesen, ich nutze es für Schreiben, ich nutze es fürs Spielen, ich nutze es für Musik, ich nutze es für alles. Und es ist immer da, ich kann es überall mitnehmen und es funktioniert. Es ist der beste nützlichste Computer, ohne dass ich jemals auch nur einmal in die Technik hätte reinschauen wollen können müssen, sondern es ist einfach nur eindrücken, starten, Apps runterladen, fertig. Das ist so, wie du vorhin gerade, das fand ich insofern die Entwicklung jetzt so cool, wo du sagst, du hast am Anfang ja auch eher auf Design und was kann man damit machen und vor allem, was kann ich tatsächlich damit machen? Und mich hat am Anfang eher so fasziniert, hey, wie funktioniert das eigentlich? Und mittlerweile bin ich tatsächlich angekommen, der beste Computer, den ich, glaube ich, jemals hatte, ist dieses iPad, weil es einfach nur nützlich ist. Punkt. Und auch noch Spaß macht. Das muss man auch noch sagen. Es ist nicht nur lustig, es ist Spaß. Und ich habe mir ja früher auch mal einen Synthesizer gebaut. Und wenn ich sehe, ich habe heute 12 Synthesizer-Apps da drauf und kann, das ist einfach unglaublich.
Mhm. Ja, genau. Synthesizer. Das waren die Macs auch mit dem MIDI-Ausgang, schon Beginn weg, oder?
Ja.
Die hatten das alles dabei, oder? Das war ja auch noch. Man konnte mit dem ersten Macintosh, mit dem MIDI-Ausgang, hast du dazu ziemlich guten Sound. Und genau. Und da kamen sehr viele, die ersten Applikationen, hatte so Klavier-Applikationen dabei und so. Ganz am Anfang. Und deswegen hat mich das so weggeblasen, oder? Weil meine Kollegen waren da mit irgendwie eben mit so i386 beschäftigt. Und ich hatte wirklich so, das war so ein anderes Level.
Ja.
Das war nicht mehr eine Weiterentwicklung. Das war wirklich so.
Ich kann mich noch an die Zeit erinnern, ich habe dann auch früh angefangen mit Video. Ich habe ja dann auch schon ganz relativ früh mir eine Videokamera gekauft hier, die, falls jemand noch Zurück in die Zukunft Teil 1 kennt, die JVC-Kamera, die Marty McFly, das war auch meine erste Videokamera. Und dann ging es natürlich, hat man damals alles nochmal mit Videorekordern geschnitten und dann kamen aber irgendwann die PCs und dann gab es die ersten Videokarten und Schnittkarten. Aber die dann in den PC einzubauen, die Treiber zu laden und zu sehen, wie das funktioniert mit den ganzen damals noch rudimentären Codecs und den krüppeligen Schnittprogramm. Das war, wenn das mit heute, das war so ein Kraut. Und ich hatte damals leider nicht den Einblick in die Apple-Welt. Und ich glaube, das war damals einfach auch schon viel, viel eleganter gelöst. Also da konntest du eigentlich viel, viel mehr machen. Nicht umsonst sind ja alle Kreativen aus dem Video-Audio-Bereich auf der Mac-Plattform gelandet.
Ich muss sagen, wenn du mich fragst nach dem Computer, der mich nachhaltig verändert hat, würde ich sagen, ist es das MacBook Air.
Ui.
Und ja, weil das MacBook Air hatte diesen extrem kleinen Formfaktor, der wirklich super dünn und super leicht war, aber trotzdem nicht diese, weißt du, so diesen kleinen PC. Es gab doch mal so eine Windows-Rechner, kamen da sehr klein daher, oder quasi
ja.
Intel-basierte Rechner. Die waren MacBooks. Da sehr, sehr. Netbooks, genau. Die waren aber so super knifflig und weißt du so, dass ich als
scheiße.
Schweizer mit meinen dicken Händen, so, wir sagen ja Servilock-Quintett dazu, weißt du, wenn du so dicke Finger hast, oder?
Okay.
So 5 Servilock. aber genau, das passte mir nicht. Aber hattest du wirklich so einen echten Laptop, so dieser sehr kleine Formfaktor, den du aber richtig bauen kannst. Und das war so der Moment, wo ich wirklich meinen Laptop dann immer dabei hatte, weil er leicht war. Das Netzteil war ultra klein, oder mit diesem Magnet hier und so. Und seither habe ich eigentlich immer MacBook Airs dabei. Also quasi, das war der Moment, wo ich wirklich immer einen Computer dabei hatte, war dieser Formfaktor. Und dieser Formfaktor hat sich ja tief in die Gene der IT eigentlich eingebaut, weil sehr viele Laptops sehen heute, haben genau diese Form.
Ja, ich habe ja neulich.
Wie die MacBooks haben, oder? Weißt du, so dieses Keil-Design und Unibody, weißt du, alles aus einem Guss geschweißt, oder? Mhm. Also quasi Aluminium und ein Guss, oder? Und alles ins Gehäuse reingehängt, oder? Also quasi es hängt am Gehäuse und nicht an sich selber und das Gehäuse ist nur einfach ein Schutz drüber, sondern ich glaube, es hat auch die Industrie beeinflusst. Aber seither habe ich mit dem MacBook Air erstmal, also. Ja, also ich arbeite jetzt gerade an MacBook Air für diese Aufnahme hier, oder? Die habe ich immer dabei. Ob ich mit dem Fahrrad wohin gehe oder nicht, das ist immer mein MacBook Air dabei. Ich habe schon ein MacBook Pro noch für gewisse Dinge und so ein iMac zu Hause, aber dabei habe ich immer eigentlich mein MacBook Air.
Also ich klammer jetzt das Air mal aus, aber vor mir steht auch mein MacBook und mein iMac. Ich bin mittlerweile auch an der Stelle gelandet, dass ich praktisch diese Plattform habe und muss sagen, es ist schon, das MacBook ist schon, also hat schon was. Also man macht das gerne auf, man hat auch, ich weiß nicht, kann man schwer sagen, aber man macht es auf, man hat, es fühlt sich einfach gut an. Ich habe neulich, war ich hier in Berlin auf dem Surface Start Event, da haben sie das Surface Laptop vorgestellt und wie du sagst, das sieht ja jetzt mittlerweile genauso aus, Keilform und dann hat es ja auch diese Alcantara-Oberfläche, wenn du darüber fährst, das Hautschmeichler und so weiter. Gut, also man sieht, dieser Trend geht, also das ist schon schön, aber das ist schon ist interessant, dass wir dann irgendwo jetzt beide so an der gleichen Ecke angehen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich auf dem mobilen, also mit dem MacBook arbeite, arbeite ich eigentlich immer auf macOS, obwohl ich auch eine Windows-Partition da drauf habe, aber die mache ich eigentlich immer nur noch zwei Dinge auf. Einmal, um sie alle drei Monate mal ein Update drüber laufen zu lassen, und das zweite war, ich glaube, letztes Mal sie offen war, weil ich Power BI Desktop nutzen wollte, was auf dem Mac nicht geht. Aber sonst komme ich eigentlich mittlerweile von der Arbeit her mit Word und das alles, was ich brauche zum Arbeiten, das läuft ja alles wunderbar unter macOS und auch mit allen Microsoft-Programmen, die ich brauche, und gibt zwar noch eine oder andere Einschränkung, weil da gibt es eine Funktion, die dann da nicht funktioniert und so weiter, aber das ist so, also man kann immer nur sagen, für meinen eigenen Arbeitszusammenhang ist das überhaupt kein Problem. Ich habe da super coole Applikationen drauf, wie Ulysses, diesen Markup-Editor, mit dem ich dann wirklich ganz mittlerweile meine ganzen Texte schreibe, weil das super easy geworden ist, damit Texte zu schreiben, viel einfacher als mit Word. Und dann auch im Hintergrund immer die Synchronisation zu sehen über die iCloud, das heißt, ich mache ein MacBook zu, gehe ans iMac ran und schreibe dann nahtlos weiter oder ich schreibe dann nahtlos auf dem iPad weiter, ohne dass du irgendwann dich jemals drum kümmern musst, da einen Sync-Client zu installieren oder irgendwas, sondern das geht einfach. Also ich habe es mittlerweile auch schätzen gelernt, dieses Usability, und nutze das einfach auf. Auf der anderen Seite steht bei mir hier ein großer Karton, und da kann ich dann dieses andere Interesse ausleben. Das nennt sich dann halt Raspberry Pi, Arduino, ESP8266. Das dann jetzt, sagen wir mal, aus diesem Bastel und Ecke wiederkommt, was in den letzten 3-4 Jahren tatsächlich auch meine Affinität wieder mal was selber zu machen, mal selber irgendwie was zusammenzulöten und so weiter gestärkt hat, weil du mit diesem kleinen Computer, mit Raspberry Pi, einfach mittlerweile auch was machen kannst und auf einer ganz anderen Ebene. Ja, also ich denke, früher, wenn ich gesagt hätte, hey, ich hätte mir mal irgendwie eine Kamerasteuerung bauen wollen, da hättest du ja früher, gab es gar nicht, oder hättest irgendwie eine Zeitung kaufen müssen, oder heute sagst du, hey, Raspberry Pi Kamerasteuerung, gib's mal Google ein, dann hast du ungefähr 58 Projekte, wo es 58 verschiedene Anleitungen gibt, wie du das machen kannst, mit Repository auf GitHub und Bezugsfällen, wo du das bestellen kannst. Und dann sagst du Amazon Prime und in einer Stunde klingelt der Mann hier und liefert dir das nach Hause. Mhm. Das ist sozusagen die Spannbreite, mit der man sich die
heute auseinander.
Uns heute, also mich zumindest bis heute hier in diese IT-Landschaft gebracht hat. Also es ist schon, wenn man das einfach mal so passieren lässt, ist das schon ist ein Wahnsinn. Und die Geschwindigkeit, und das finde ich, hat eigentlich von Jahr zu Jahr zugenommen, mit der die Dinge hier passieren und die sich weiterentwickeln. Mhm. Es geht immer schneller und es passiert in kürzerer Zeit immer viel mehr gleichzeitig.
Ja, richtig.
Ja, und das, da ist kein Ende abzusehen.
Wahre Worte.
Ach, wahre Worte. Ja, was jetzt vielleicht als letzte Frage, wenn du jetzt überlegst, was wäre jetzt eigentlich der nächste Computer, den du dir wünschen würdest? Ist das überhaupt noch ein Computer?
Das ist eine verdammt gute Frage. Ich bin mir da nicht so sicher. Ich meine, das ist so die Sharepocalypse-Frage, quasi, wo ich jetzt sagen müsste, ja, ich hätte das gerne alles implantiert. Ja, oder? Wo man das sagen muss. Ich weiß es eigentlich nicht. Ich muss sagen, ich habe in der letzten Folge habe ich gesagt, oder haben wir, ne, haben nicht ich gesagt, aber wir haben es besprochen, dass die IT dort angekommen ist, wo sie mehr Angebote hat, als dass das Business oder der User eigentlich fordert. Mhm. Und ich glaube, ich bin auch dort, wo der User ist. Ich kann alles tun. Braucht im Moment für mich, ich brauche nichts mehr, wo ich sagen muss, wäre total schön, ich könnte dies oder jenes. Es ist okay. Ich habe eher das Gefühl, ich muss die IT wieder aus meinem Leben rausnehmen, oder?
Ja, mal ausschalten, ne? Mal abschalten. Aber auf der anderen Seite, die IT aus dem Leben rausnehmen, dass wenn du jetzt dein Smartphone abschaltest oder mein Computer ausschaltet, um dich herum ist ja mittlerweile, wie wir auch mal sehen, so viel IT, ne? Und also ich meine, ich habe ja auch hier Alexa, wir haben ja auch schon drüber gesprochen, so einen Dienst wie Alexa zu nutzen und einfach bei Spracheingabe zu arbeiten, ist cool. Und da hat er schon mal erzählt, ganz kurz, um nochmal auf diese AI zurückzugreifen. Ich habe da ein kleines Projekt gesehen. Da haben sich, ich glaube, es waren sogar Schweizer, die haben sich ein Raspberry Pi mit einer Kamera gebaut und haben das an ihre Eingangstür gemacht, damit sie wissen, wann der Pizzalieferdienst kommt. Mhm. Weißt du, wie die das gebaut haben? Die haben praktisch die Kamera auf ihren Eingang gerichtet, auf die Straße, wo der Pizzadienst immer mit dem Auto vorfährt, haben dann das Raspberry Pi mit der Kamera angeschlossen, nehmen das Bild auf. So, und jetzt guckt da aber keiner das permanent auf den Monitor auf, sondern die haben jetzt, ich glaube, 30, 40, 50 verschiedene Fotos gemacht, wie dieser Pizzawagen vor ihrem Unternehmen parkt und haben diese ganzen Fotos genommen, haben die es gibt so eine webbasierte Schnittstelle für Microsoft Bilderkennungs-AI, haben die Bilder da hochgeladen und damit kann der dann aus diesen 50 Bildern eben erkennen, wie sieht der Pizzawagen aus. Egal, ob er jetzt nur zur Hälfte drin ist, ob es regnet, ob es schneit, ob Sonne oder wie. Und haben das als künstliche Intelligenz in diesen Raspberry Pi implementiert. Und jetzt kann diese Kamera, dieser Raspberry Pi, kann diesen Pizzalieferwagen erkennen. Und wenn der kommt, dann klingelt es. Ist crazy, oder?
Ja.
Und das ist jetzt nicht, es ist jetzt, also wie gesagt, das ist nicht Raketenwissenschaft, das ist jetzt irgendwie eine Seite im Blog und dann, weiß ich was, 3-4 Zeilen Code, ein Raspberry Pi angeschlossen und fertig ist das. Und das können wir heute mittlerweile alle, also boah. Also es graut mir ein bisschen davor.
Genau, das ist so der Grundtenor dieser Sendung, oder? Dass es uns so ein bisschen graut. Ein bisschen graut es uns schon, oder? Mhm. Aber du weißt es ja, oder? Diese ganze... Ich bin hier nicht, du bist ein Riesenfreund von deiner Alexa, das bin ich überhaupt, nicht von Alexa, Doch, von Alexa, genau.
Ich rede jetzt mit Computer, Alexa habe ich ausgemacht, der Computer.
Ja, ich bin. Ich weiß, und du siehst, hier siehst du, es hat sich die Situation gewechselt, oder? Jetzt siehst du den Use Case und findest ihn gut, oder? Und ich bin eigentlich so dort, ich muss sagen, oder auch wenn wir uns gut kennen, oder, aber ich bemitleide eigentlich Menschen, die mir so etwas stolz vorführen.
Du weißt, ich finde es immer cool, die Technik, aber ich bin mir wohl bewusst, was da auch hintersteht. Deshalb ist das, ganz ehrlich gesagt, ich habe meine Alexa auch nicht immer angeschlossen. Ich habe sie dann, meistens mache ich sie dann, okay, jetzt will ich mal wieder was ausprobieren oder ich will Musik hören oder ähnliches, dann schließe ich sie an, aber ich habe sie auch nicht tatsächlich im praktischen Betrieb nicht permanent an. Nicht, weil ich, aus welchem Grund eigentlich, ja, weil ich, wie sagt man das schon, den Use Case eigentlich habe. Ich habe nicht den Use Case, jetzt zu sagen, wie ist das Wetter oder ähnliches, sondern ich habe es ausprobiert, ich weiß schon, wie es geht und warte jetzt, sagen wir mal, auf die nächste Version, bis noch interessantere Sachen kommen und irgendwann, weißt du, dann fragst du, wann geht mein nächster Zug jetzt, um zur Friedrichstraße zu fahren? Irgendwann weißt du, dass der Zug dadurch, dass sie den Fahrplan hat, dass der immer um drei nach, also um 3, ja, 13, kann, 23 wird. Das weißt du dann einfach, dann brauche ich dich auch nicht mehr zu fragen. Ja?
Also, dann mache ich eben mein MacBook Air auf.
Genau, das kannst du auch machen. Aber wie gesagt, Spracheingabe wird ja auch immer spannender. Ich meine, ich muss mal gucken. Ich mache eben halt viel mit Sprache. Aber du hast völlig recht und das freue ich mich auch immer, dass du meinen Enthusiasmus kritisch begleitest und mich dann wieder auf den Boden der Tatsachen zurückruft. Das ist ja die Arbeit eurer Schweiz, der Schweizer. Sie müssen uns wieder gründen, erden und auch die...
In der Zwischenzeit gebt ihr einfach euer Geld.
Genau. Ja, genau. Geld ist ja das, was ihr gut könnt.
Gut.
Ach, gut. Das war die Sommerausgabe.
Mal etwas anders.
Mal etwas anders. Ja, falls ihr ein paar Anmerkungen dazu habt, freuen wir uns natürlich gerne. Und falls ihr auch einen Lieblingscomputer habt, könnt ihr uns ja mal einfach mal ein Foto davon schicken, falls ihr noch ein Foto habt. Gucken wir mal rein.
Gerne, komm. Wenn wir ein paar Fotos kriegen, oder?
Ja, gerne.
Dann müssen wir das so ein bisschen posten in ein digitales Museum, oder? Was da so bei euch noch rumsteht. Und dann werde ich meinen Original Macintosh da euch gerne auch mal zeigen.
Ich habe übrigens noch, was ich eigentlich gesammelt habe, ich habe meine ganzen Handys gesammelt.
Ne, das habe ich nicht.
Die habe ich tatsächlich alle aufgehoben. Da mache ich mal ein Foto von allen, bis vom S3. Ja,
alright.
Gut. Dann danke fürs Zuhören und dir danke für diesen netten Plausch. Und dann hören wir uns im nächsten Monat wieder.
Dankeschön. Tschüss.